HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Theo Jülich, dem Messelaner, dem Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, und mit Barbara Henke. Dr. Theo Jülich ist Kunsthistoriker. Als Leiter dieses besonderen und sehr großen Museums hat er es allerdings mit einer Sammlung von Tausenden von Objekten zu tun, die weit in die Naturgeschichte zurückführen, die bedeutende historische Zeugnisse sowohl aus der Römerzeit, aus dem Mittelalter und den folgenden Jahrhunderten, wie etwa auch der Epoche des Jugendstils, darstellen und die bis in das Kunstgeschehen der Gegenwart greifen. Man kann von einem Universalmuseum sprechen, das vor 110 Jahren erstmals eröffnet wurde, ein Werk des Architekten Alfred Messel, und das nun im zweiten Jahr seit seiner Restaurierung beim Publikum wieder guten Zuspruch findet. Theo Jülich, sind die 7 harten Jahre der Bauarbeiten am Hessischen Landesmuseum Darmstadt schon fast wieder vergessen?
Nein, die sind noch nicht vergessen. Vor allen Dingen deswegen, weil nach einer derartig großen Maßnahme gibt es immer noch Dinge, die nachzubessern sind. Und das ist eine Phase, die dauert einfach ein paar Jahre. Ein Gebäude in der Größenordnung wie das Landesmuseum mit 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist natürlich immer eine Baustelle. Aber die kleinen Baustellen, die wir jetzt haben, haben zum Teil doch noch etwas zu tun mit der großen Sanierungsmaßnahme. Und da wird eben auch noch weiter hinter den Kulissen gewerkt.
Aber so für die Besucher sieht es so aus, als hat der Bau schon wieder seine Bewährungsprobe bestanden.
Das ist unser Ziel. Den Eindruck wollen wir vermitteln.
Ja, und die MitarbeiterInnen, die haben natürlich einen anderen Blick und die arbeiten ja auch in anderen Räumen als die, die der Besucher kennenlernt.
Wir arbeiten hinter den Kulissen ebenfalls und nehmen gerne die ein oder andere Unbequemlichkeit noch in Kauf. Wichtig ist, dass das Museum nach außen hin für den Besucher sich in einer neuen und attraktiven Form darstellt.
Und es macht auch auf mich den Eindruck, der Alfred-Messel-Bau, der ist quasi wiedergewonnen worden. Man kann jetzt wieder erkennen, wie es vor 110 Jahren mal war. Theo Jülich, man nennt das eine gruppierte Anlage. Wie würde man den Baukörper beschreiben?
Also man muss schauen auf die Prinzipien, die für Alfred Messel die Hauptprinzipien gewesen sind und die wir auch wieder hergestellt haben. Nicht die Details, da konnte es nicht umgehen, das haben wir auch nicht gemacht. Diese Hauptprinzipien, das sind zum Beispiel Blickachsen. Blickachsen, die durch das Gebäude führen, unterschiedlichste Gebäudetypen miteinander verbinden und immer wieder neue Blicke ermöglichen. Alfred Messel ist hingegangen und hat für die einzelnen Sammlungsteile adäquate Sammlungsräume geschaffen, sowohl in der äußeren Architektur als auch im Innenausbau. Das Ganze wäre nun eine sehr disparate Angelegenheit, wären da nicht diese inneren Verknüpfungen wie Blickachsen, gleiches Material für die Wandbehandlung, der gleiche Umgang mit dem Licht, die das Ganze zusammenfügen. Und das ist auch das, was mit dem Begriff gruppierte Anlage gemeint ist. Es ist nicht, dass man verschiedene Gebäudetypen additiv zusammenfügt, sondern es geht darum, sinnvoll diese Gebäudetypen miteinander zu verknüpfen und zu verbinden. Das Ziel dabei ist, dass der Besucher einen spannungsreichen und interessanten Rundgang durch das Gebäude erleben kann. Dass er immer, wenn er um eine Ecke biegt, etwas Neues sieht, etwas anderes erlebt und sich von einer Welt in die andere Welt versetzt fühlt.
Überraschend ist ja, wenn man von der Stadt kommend, vom Haupteingang kommend durchs Haus geht, man stellt fest, das ist ja viel größer und viel höher, als ich erwartet habe. Denn der vordere Flügel, der zur Stadt gewandte oder zum Schloss gewandte, der ist ja deutlich niedriger als der große hintere Flügel. Das sind, glaube ich, 2 Stockwerke, die beiden sich unterscheiden.
Ja, das ist durchaus so intendiert gewesen. Messel wollte das Museum optisch dem Schloss unterordnen. Er sollte wirken wie ein dem Schloss zugeordneter Nebenbau. Das war die Grundidee. Und infolgedessen ist der Südflügel, das ist der Flügel, der zum Schlosse zeigt, ausgeprägt wie eine Orangerie. Eher niedrig. Und in der ursprünglichen Planung war noch nicht mal ein Dach darauf vorgesehen, sondern eine kleine Balustrade schlichtweg. Damit wäre die Ähnlichkeit zu einer historischen Orangerie dann noch größer gewesen. Mhm. Und da hat aber dann Ballot, der Architekt des Reichstages, dann interveniert und hat gesagt, das geht nun gar nicht, da muss zumindest ein Dach drauf. Und Messel blieb nichts anderes übrig, als das Dach dann da drauf zu machen.
Mhm. Und diese beiden großen Hauptflügel, die sind nun wiederum mit drei Querflügeln verbunden, zwei außen, einer in der Mitte. Ja. Und dadurch entstehen Höfe. Und die haben einen ganz besonderen Charme, finde ich.
Die Höfe sind in der damaligen Zeit der Museumsarchitektur eigentlich Standard. Das finden Sie in Berlin auf der Museumsinsel, genauso wie in München im Bayerischen Nationalmuseum. Also die unterschiedlichsten Architekten haben das Modell gewählt. Das hat zwei Vorteile. Einmal, sie haben eine größere Flexibilität, um Licht in das Gebäude hineinzubringen. Wir sind da ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in einer Epoche, wo es natürlich keine künstliche Beleuchtung in den Museen gegeben hat. Niemand wäre auf die Idee gekommen, jetzt Gaslicht oder so etwas in die Museen reinzulegen. Nein, das war
nicht das durch die... recht große Fenster eigentlich.
Das sind Fenster, nicht, die da reinkommen. Und wenn Sie Höfe haben, haben Sie mehr Möglichkeiten, Fenster einzubringen, also auch mehr Möglichkeiten, Licht hineinzubringen in das Gebäude. Der zweite Aspekt ist, dass es so möglich ist, Objekte, die in einen Außenraum gehören, wie Bauteile, Brunnen oder andere Dinge, mit in das Museum hineinzubringen.
Auch Skulpturen, die mal im Außenbereich gestanden haben.
Genau.
Aber es sind eben auch ganz intime Raumsituationen entstanden, wie etwa der Bereich, in dem die kirchliche Kunst ausgestellt wird. Das mutet ein wenig an wie der Altarraum einer Kirche.
Das sind die historischen Räume, die für Messel in der Architektur eine große Rolle gespielt haben. Stilräume sind von Anfang an in der Museumsarchitektur ein Thema gewesen.
Stilräume also heißt, man baut einen Raum, der für eine bestimmte Epoche oder eine bestimmte Stilrichtung derjenigen Werke, die gezeigt werden sollen, passt.
Der genau darauf ausgelegt ist. Ja. Und das ist eine Idee, die gar nicht erst vom Ende des 19. Jahrhunderts stammt. Goethe besichtigte im Jahr 1816 dieses Museum. Und schon Goethe sagte angesichts der kirchlichen Schatzkunst, die bei uns im Museum ist, dass es vorzüglich wäre, diese in einer Scheinkapelle auszustellen. Mhm. Und damit meint er genau das, was natürlich in der Romantik aufkommt, eine künstlich geschaffene gotische Kirche. So wie man sie findet in den ganzen neugotischen Architekturen, die da schon zur Zeit Goethes und schon vorher entstanden sind und die am Ende des 19. Jahrhunderts quasi Standard sind in der historistischen Museumsarchitektur. Der Freund Messels, Ludwig von Hoffmann, der hat das Märkische Museum gebaut in Berlin. Und auch der hat eine Kirche da hineingesetzt, genau wie Messel.
Ein basilikaler Raum, ein sehr großer, ja.
Genau, bei uns reingesetzt hat. Nach Darmstadt kommt die Kirche jetzt aufgrund der Intervention von Otto von Falke, der zu dem Zeitpunkt, also um 1900, da noch in Köln tätig war. Und der sagte also, wir müssen unbedingt noch eine Kirche mit dazu. Und Ernst Ludwig, der war sehr schnell zu überzeugen, der Direktor damals, Friedrich Back, auch. Und Alfred Messler hat gesagt, so Kirchen können wir auch, machen wir auch eine Kirche. Und so kommt die Kirche dann da eben hin.
Und das Gegenteil zu so einem großen Kirchenraum sind dann kleine, sehr intime, ich würde was sagen, Kammern.
Das sind dann die Kammern, die sowohl mit Originalinnenausstattungen, die transloziert worden sind aus der Schweiz, aus Italien, arbeiten, als auch mit eigens dafür hergestellten Fakes, ne? Also Dingen, die im historistischen Stil dann das Thema des jeweiligen Raumes aufnehmen und so tun, als ob. Mhm. Und das Schöne an Darmstadt ist, dass die eben zum Teil noch erhalten sind. Also wir haben drei Räume, die eben noch diesen Charakter original aufweisen und die haben wir auch wieder so hergestellt.
Ein bisschen muss man ja sagen, mit Friedrich Back, dem damaligen Museumsdirektor, und dem Architekten Alfred Messel ging der Gaul auch durch. Denn eigentlich war ja der Plan, wir schaffen Räume für all die Dinge, die sich in den Sammlungen bereits befinden. Aber während gebaut wurde, haben sie sich dann doch verlocken lassen, auch Räume herzustellen, für die das Inventar fehlte.
Das ist ein Prozedere, das ich sehr genau kenne. Das hat sich im Laufe von 150 Jahren nicht verändert. Das ist heute immer noch so. Alfred Messel und Friedrich Back haben eine Zeit durchlebt beim Darmstädter Museumsbau, in der sich viel verändert hat. Ein dominierender Wissenschaftler, das war Rudolf Adami, verstarb. Rudolf Adami hatte die ersten Entwürfe Alfred Messels aber geprägt. Und in dem Moment, wo es den nicht mehr gab, konnte Friedrich Back einen Großteil der Ideen von Rudolf Adami wieder zurückholen und andere Dinge mit Messel zusammen entwickeln. Mhm. Und das ist eine Situation, wo man dann eigentlich die Parameter während des Bauens verändert. Und wir haben das auch während der Sanierungsmaßnahme an der einen oder anderen Stelle gefunden, nämlich Türen, die offenbar mal da waren, aber während des Baus dann schon zugesetzt worden sind. Fenster, die wieder geschlossen wurden oder Fenster, die neu gebrochen worden sind. Das zeigt all diese Veränderungen, die während des Baues dann da noch mit hineingebracht worden
sind. Aber was mich da zum Staunen bringt, Theo Jülich, Sie beschreiben ja in Ihrem Buch über den Messelbau, dass Friedrich Back sozusagen eine Akquisitionsreise machen musste, weil eben die Objekte fehlten. Man hatte gigantische Sammlungen schon damals, aber just die Objekte fehlten für die Kammern, von denen die beiden nun geträumt haben. Und ich meine, der Bau wird auch für damalige Verhältnisse vom Herzog nicht gerade so aus der Portokasse bezahlt worden sein, dann gab es noch ein Extra-Etat und dann durfte der Herr Direktor reisen und durfte sich in ganz Europa nach den entsprechenden passenden Einbauten für diese Zimmer umsehen.
Ja, vor allen Dingen gelang es Friedrich Back, den Fürsten Hans Ludwig, den Großherzog, davon zu überzeugen, dass das ein absolutes Muss ist, solche Dinge zu besitzen. Das Chiavenna-Zimmer, das stammt aus der Südschweiz. Dann haben wir das Larxa-Zimmer, ebenfalls aus der Schweiz, aus der deutschsprachigen Schweiz. Dann haben wir, das ist wohl das bedeutendste Bauteil, eine Decke aus dem Palazzo Medici Pandolfini in Florenz. Wenn Sie heute nach Florenz fahren und eine Stadtbesichtigung machen mit diesem Palazzo, werden Sie immer darauf hingewiesen, dass die Decke sich in Darmstadt befindet. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Es waren aber nur wenige Originalstücke, die zu dem Zeitpunkt, als Friedrich Back die Reise machte, überhaupt noch zu erwerben waren. 30 Jahre vorher waren schon die Direktoren von München und Nürnberg unterwegs gewesen. Das heißt,
die Antiquitätenhändler haben sich gefreut und die konnten auch ordentliche Preise verlangen.
Das haben die auch getan und es wurde offenbar auch bezahlt. Es war eine Frage des Prestiges und es gehörte offenbar mit zu der Vorstellung, die man von einem besonders schönen und perfekten Museum hatte.
Gut, also jetzt haben wir über Räume gesprochen, die zu meinen Lieblingsräumen gehören. Wenn ich Gänge durchs Hessische Landesmuseum Darmstadt mache, lande ich immer ganz schnell dort. Andere Menschen haben andere Vorlieben und ich denke, ein sensationeller Saal, der generationenübergreifend seine Fans hat, das ist der Raum mit der sogenannten Skelettherde.
Das ist der Bereich der Zoologie. Ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Als Alfred Messel das Museum plante, haben wir noch die Situation, dass wir einen Museumsdirektor haben, einen Obermuseumsdirektor, der sitzt beim Finanzministerium, was zu dem Zeitpunkt natürlich in Darmstadt sich befunden hat. Unter diesem Verwaltungsbeamten gab es drei Direktoren, die völlig unabhängig voneinander ihre Ideen entwickelten und ihre Ansprüche stellten.
Und die naturkundliche Sammlung hatte eben auch einen eigenen Direktor?
Zwei. Die hatten zwei Direktoren, einen für die zoologische Sammlung, Gottlieb von Koch, und einen für die mineralogisch-paläontologische Sammlung. Das war der Richard Lepsius. Und für einen Kunstbereich war das zunächst der Rudolf Adami, später dann der Friedrich Back, der das Ganze dann zusammengeführt hat mit der Gemäldegalerie. Der Gottlieb von Koch, der hat nun ganz eigene Vorstellungen gehabt, wie er sich ein Museum vorstellt. Und Messel blieb gar nichts anderes übrig, als genau auf diese Vorstellungen einzugehen. Hat aber einen großen Saal geschaffen, der sollte dienen zur Aufnahme von Skeletten, Großpräparaten, die dort sich frei entfalten sollten. Und dann hat Gottlieb von Koch interveniert, hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Wir setzen hier Vitrinen rein, denn wir müssen die Objekte schützen vor den Besuchern, vor Staub und vor Licht. Und so kam es dazu, dass Leute, die die alte Ausstellung noch kennen, werden sich daran erinnern, man quer zur Ausrichtung dieses Riesensaales Vitrineneinbauten hatte, bis hoch zur Decke. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diese Architektur, die von Messel nicht gewollt war, rausgenommen wieder und haben versucht, die ursprüngliche Idee, die aber niemals realisiert worden ist, von Messel aufzugreifen. Und so kam es dazu, dass sich die Frage dann gestellt wurde, was setzen wir denn als großes Objekt mitten in den Raum rein, was auch den optischen Eindruck tragen kann, was das verträgt. Und dann kam eben die Überlegung, wir stellen nicht nach schöner zoologischer Ordnung die ganzen Tiere in der richtigen Reihenfolge da hinein.
Sondern so, wie man sie in einem Breitwandfilm auf sich zukommen sehen würde.
Wir bauen sie so auf, als täten sie alle in die Mitte des Saales galoppieren. Und das wirkt, glaube ich, nach wie vor ganz schön.
Und ziemlich vorneweg ein Menschenskelett.
Ein Menschenskelett und hinten am Schluss eine Giraffe, die ursprünglich mal Otto hieß und im Frankfurter Zoo lebte.
Und über allen schwebt ausgerechnet ein Wal.
Der Wal ist zugegebenermaßen an der falschen Stelle, aber wir haben halt kein Wasser in dem Saal.
Als erstes Musikstück für seinen Doppelkopf in HR2 Kultur hat sich Theo Jülich, der Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, ein Fagottkonzert von Christoph Graupner ausgesucht. Es steht in C-Dur, trägt die Bezeichnung Vivace und wird in unserer Einspielung vom Ensemble Il Capriccio interpretiert. Das Ensemble Il Capriccio mit einem Fagottkonzert von Christoph Graubner. Der Solist war Sergio Azzolini. Und gewünscht hat sich dieses Stück Doppelkopfgast Theo Jülich, Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Mit ihm im Studio von HR2 Kultur ist Barbara Henke. Und wir sind gewissermaßen unterwegs im Hause, waren gerade in der naturwissenschaftlichen Abteilung und haben uns vorgestellt, wie die beliebte und von den Besuchern immer wieder aufgesuchte Skelettherde auf uns zukommt. Nun gibt's in der Abteilung, Theo Jülich, noch eine Besonderheit, die Schule gemacht hat. Schon während der Zeit vor der ursprünglichen Eröffnung vor 110 Jahren entwickelte man das, was man heute Dioramen nennt, damals wohl auch schon, also Räume, die wie kleine Theaterbühnen wirken, um den Besuchern zu vermitteln, wie bestimmte wilde Tiere in ihrem Lebensraum tatsächlich man sich vorzustellen hat.
Es ist ein Ausstellungsprinzip, das in Darmstadt entwickelt worden ist. Und viele andere Museen haben dann unmittelbar, nachdem es bei uns dann geschaffen wurde, übernommen. San Francisco, New York, London, Paris.
Bis heute auch in Wiesbaden?
Heute auch in Wiesbaden natürlich. Das ist aber eine Darmstädter Erfindung. Und die Grundidee ist, dass man den Besucher ins Dunkle stellt und die Objekte indirekt beleuchtet. Das ist also die Umkehrung dessen, was bis dahin in der Vitrine eben passiert ist. Vom Thematischen her greifen diese Dioramen auf ein zurzeit wieder ungeheuer aktuelles Thema, nämlich die Biodiversität. Die Biodiversität fragt danach, welche Arten, welche Tiere leben in einem bestimmten Lebensraum. Zum Beispiel auf dem ganzen Planeten oder auf einem Kontinent oder in einem Land. Und das Thema mit dem Kontinent und der Großlandschaft, das hat dann Gottlieb von Koch bei den Darmstädter Dioramen aufgegriffen und hatte dann versucht, zum Beispiel die Tiere Afrikas oder die Tiere Australiens, die Tierwelt Asiens darzustellen in diesen großen beleuchteten Räumen. Das war die wissenschaftliche Aussage. Diese Tiere, die dann teilweise der Großherzog geschossen hatte und von seinen Jagdreisen mitgebracht hatte, die teilweise verstorbene Tiere aus dem Frankfurter Zoo sind, nicht? Also da gab es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da dran kam, wurden dann von den Präparatoren in möglichst lebensnahe Situationen hineingebracht.
Also ein Bär, der zum Beispiel am Baum hochklettert und ähnliche Dinge.
Ein Fuchs, der gerade ein Eichhörnchen jagt oder solche Geschichten. Oder eine Hyäne, die gerade den Besucher entdeckt hat und ihn ganz und vielleicht auch ein wenig mit Appetit in den Augen ja dann anschaut. Aber natürlich hinter Glas, kann nichts passieren. Das ist das, was das so attraktiv macht. Gottlieb von Koch hat dann darauf geachtet, dass das nicht zu kitschig wird. Das heißt, die Landschaft im Hintergrund ist abstrahiert. Sie sehen keine naturalistische Landschaft, sondern sie sehen eine Abstraktion von Gebirge, Urwald und vergleichbaren Dingen. Diese Dioramen stellen einen ganz einzigartigen Schatz dar und waren so im Laufe der Jahrzehnte ziemlich heruntergekommen. Und wir haben während der Sanierung die Möglichkeit gehabt, durch das Engagement von Darmstädter Firmen, von Unternehmen, diese Dioramen zu sanieren, sodass sie die heute zum ersten Mal wieder richtig schön sauber gemacht und auch repariert an vielen Stellen wieder betrachten können und kombiniert eben mit moderner Technik, wie sich das heutzutage gehört.
Also es hat schon was von einer Theaterinszenierung, wenn man da von Diorama zu Diorama geht und sich hineinsaugen lässt in diese Lebenswelten.
Und das muss man auch sehen vor dem Hintergrund der Zeit, in der die entstanden sind. Das ist im Kaiserreich, im Wilhelminischen Kaiserreich. Und so beginnt das Ganze eben mit den fernen Kontinenten, kommt dann schließlich nach Deutschland und deutschen Landschaften. Und als Gipfel der deutschen Landschaften natürlich die Alpen mit dem kaiserlichen Adler, der oben auf dem höchsten Gipfel der Alpen drauf sitzt. Das ist schon ein politisches
Programm.
Da
muss ich das nächste Mal drauf achten. Den habe ich bisher offenbar übersehen.
Ja, schauen Sie mal.
Ja, ganz so lebendig, Theo Jülich, geht es in der Abteilung mit paläontologischen Schätzen nicht zu. Wir haben Ihnen ja den Spitznamen Messelaner verpasst. Einmal, weil Sie eben intimer Kenner des architektonischen Schaffens von Alfred Messel sind. Und zum anderen, weil eben doch einiges, was in der paläontologischen Abteilung zu sehen ist, aus der Grube Messel kommt. Und auch das ist ja nun für Darmstadt ein ganz, ganz wichtiger Ort.
Die Grube Messel, vor 49 Millionen Jahren noch ein Marssee, also der See, der von einem erloschenen Vulkan übrig geblieben ist, ist in der Tat für uns eine ganz wichtige Ausgrabungsstätte. Schon seit dem 19. Jahrhundert, seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, werden die dort gefundenen, das ist eine Ölschiefergrube, also das ist ein Bergbau gewesen, die Funde sind immer ins Landesmuseum nach Darmstadt gekommen und hier gesammelt worden. Und das Museum hat sich auch sehr engagiert, als dann in den 80er Jahren die Idee aufkam, in der erschöpften Grube eine Mülldeponie anzulegen, um diese Grube für die Nachwelt zu sichern. Heute ist sie Weltnaturerbe. Wir haben zusammen mit Senckenberg und einigen anderen Instituten nach wie vor jedes Jahr Ausgrabungskampagnen und finden immer wieder Schildkröten, Pferdchen, die Urpferdchen und andere Teile, die wir da reinbringen.
Gehen wir zurück in den mittleren Bereich des Hauses, dann sind wir wieder in der Kulturgeschichte. Dann ist zum Beispiel ein ganz zauberhafter Blick möglich auf ein Bodenmosaik aus der Antike. Das ist ein Fund aus der römischen Zeit aus Bad Vilbel.
Als man in Bad Vilbel den Bahnhof gebaut hat im 19. Jahrhundert, stieß man auf eine römische Villa und in dieser Villa befand sich dieses Mosaik. Jetzt kann man sich darüber streiten, hat das eine Firma gemacht, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, die hier in Hessen ansässig war, oder waren das Fachleute, die aus Italien gekommen sind? Wir wissen es nicht. Das Mosaik wurde jedenfalls damals eine große Leistung aufgenommen aus dem Boden, nach Darmstadt ins Museum gebracht. Und als Alfred Messel mit seinen Planungen anfing, wurde ihm dieses Mosaik bereits präsentiert als eines der Hauptausstellungsstücke des Museums. Das war im zentralen Risalit des Darmstädter Stadtschlosses ausgestellt. Und so hat er für dieses so bedeutende Ausstellungsstück eine eigene Architektur entworfen, nämlich ein sogenanntes römisches Peristylhaus. Gekennzeichnet durch einen säulenumstandenen Umgang, viele Türen, die darauf führen. Das sind dann in der römischen Zeit die Zugänge zu Schlafzimmer, Büro,
Esszimmer gewesen. Ja, weil Esszimmer das Mosaik sozusagen ein Innenhof war.
Das war ein Innenhof und war unter freiem Himmel. Diesen freien Himmel hatte Messel dadurch imitiert, dass er ein Walmdach aus Eisen konstruiert hat und mit Milchglas gefüllt hat. In der späteren Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man dann da eine Lichtdecke drunter angebracht, eine gerade Lichtdecke, und darüber dann Neonröhren, und es gab also nur noch Kunstlicht, und es war alles halt Nachkriegsarchitektur. Und als wir dann beim Sanieren waren, entdeckten wir oberhalb dieser Lichtdecke der 60er Jahre das alte Gerüst von Alfred Messel. Noch völlig intakt, haben es neu gestrichen, mehr war gar nicht nötig, und wieder Milchglas eingesetzt und darüber als Klimaschutz eine zweite moderne Glasdecke eingesetzt. So dass wir heute wieder genau die Situation haben wie zur Zeit Alfred Messels. Und das wirkt natürlich wunderschön, wenn Sie jetzt wieder Tageslicht auf diesem Mosaik drauf haben. Es sind ganz andere Farben und eine ganz andere Lebendigkeit, die auf einmal bei den Figuren dieses Mosaiks entsteht, denn wenn draußen eine Wolke vorbeizieht, ne, dann haben sie einen Wechsel des Lichtes auf dem Mosaik.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist nicht künstlich gemacht, sondern das ist natürlich.
Ja.
Super. Theo Jülich, ich würde vorschlagen, jetzt trinken wir einen Kaffee. Wir gehen in den Rodensteiner Hof. Daneben ist nämlich das Museumscafé, aber wir können uns mit der Tasse Kaffee in den Rodensteiner Hof setzen und mal die Eindrücke sacken lassen. Und der Hof selbst ist auch eine Schönheit.
Der Hof ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Der war vorgesehen durch die Grundarchitektur Messels, und auf Wunsch des Großherzogs wurde er geschmückt mit Nachbauten von berühmten hessischen Gebäuden. Da finden Sie da einen Erker aus Büdingen, da finden Sie eine Fassade von der Kaiserpfalz in Wetzlar. Also es gibt da die unterschiedlichsten Dinge, die da rekonstruiert worden sind. Sie finden ein Taufbecken vom Vogelsberg in der Mitte als Springbrunnen eingebaut. Das war schon das Großherzogtum im Kleinen, was da nachgebaut worden ist, repräsentiert so ein bisschen den Charme, den so eine hessische Kleinstadt haben sollte. Und das ist natürlich ideal, um da jetzt einen Außenbereich eines Cafés reinzubringen. Der Name Rodensteiner Hof kommt übrigens daher, dass die Grabmäler der Herren von Rodenstein unter anderem dort an den Wänden hängen. Daher der Name Rodensteiner Hof.
Und dann an Ihrer Seite werde ich mich vielleicht länger aufhalten, als ich es normalerweise tue. Kommen wir mal durch den gigantischen Waffensaal. Ritterrüstungen stehen in der Mitte, Lanzen sind zu finden, repräsentative Fahnen. Ich muss gestehen, ich gehe da immer ziemlich flott durch und war verblüfft, als ich bei meinem letzten Besuch sehr junge Leute dort sitzen sah, mit aller Geduld, die ausgerechnet diese Rüstungen auf ihren Zeichenblöcken ganz genau abbildeten. Was ist das Faszinierende an dem Rüstungen- und Waffensaal?
Also es sind zunächst mal die Rüstungen selbst natürlich, nicht? Ritter, das ist immer ein Synonym für Romantik, für Abenteuer, für Geschichten für Jugendliche und Junggebliebene. Das wird sich auch nie ändern. Die Rüstungen, die wir da zeigen, sind ja keine Kampfrüstungen, sondern das sind Repräsentationsrüstungen. Die wurden getragen, wenn man vor dem Turnier einmal in der Runde herumritt, um zu zeigen, was für eine schöne Rüstung man sich leisten konnte. Deshalb ist da auch so eine Kinderrüstung dabei für einen ganz kleinen Buben. Nicht, der hat natürlich weder im Turnier noch im Kampf irgendeine Rolle gespielt. Mhm. Nicht, der musste die einfach nur haben, weil sich das
also eben so gehört.
Es sind Schaustücke, von Anfang an Schaustücke gewesen. Und in logischer Konsequenz geht Messel hin und gestaltet diesen Raum so wie eine englische Armory Hall. Denn keine andere Funktion hat die englische Armory Hall auf einem englischen Landsitz. Auch da wird jetzt nicht das gezeigt, was von den Vorfahren übrig geblieben ist, sondern es wird das gezeigt, womit die geprunkt und geprotzt haben. Wir verknüpfen das Ganze ein bisschen mit dem Thema, was ist der Ritter gewesen? Er repräsentiert eine bestimmte Schicht der Bevölkerung, die in der Verwaltung und der Struktur der Gesellschaft eine Rolle gespielt hat. Deshalb taucht er auch auf in allen möglichen anderen Kunstgattungen, in der Skulptur als Heiliger, in der Glasmalerei. Deshalb spielt er eine Rolle auf Siegeln, ja, wo er dann auftauchen kann, dargestellt werden kann. Und all das haben wir in diesen Saal hineingepackt.
Theo Jülich ist im Studio von HR2 Kultur. Der Doppelkopf heute führt ins Hessische Landesmuseum Darmstadt. Und natürlich befinden sich auch ganz andere Dinge dort, nämlich Dinge, die man von jedem großen Kunstmuseum erwartet. Malerei. Malerei, die ihren Höhepunkt gleich im Mittelalter hat, unter anderem zu verdanken einem Kölner Sammler, der in seiner Heimatstadt die kalte Schulter gezeigt bekam und daraufhin alles ins Land Hessen-Darmstadt gab. Ich nehme an, Herr Jülich, da geht Ihnen das Herz auf, wenn Sie hinübergehen in den Anbau und diese wunderbaren Tafelmalereien sehen, die ja früher, vor der Sanierung, im Hauptbau standen. Rechts und links vom Hauptgang gleich aufgestellt, habe ich es in Erinnerung. Aber nun haben diese Bilder einen triumphalen Auftritt im renovierten Anbau.
Also wir haben den renovierten Anbau zur Gemäldegalerie gemacht. Er war vorher ja der modernen Kunst gewidmet. Die eigentliche Gemäldegalerie Alfred Messels ist belegt heute vom Block Beuys, seiner einmaligen Installation und der Sammlung Simon Spierer. Das heißt, die Gemäldegalerie ist schlichtweg weg. Wir brauchten einen anderen Platz, daher die Sanierung dieses Anbaus für die Gemäldegalerie. Und daher zum ersten Mal wieder überhaupt seit 60 Jahren eine durchgehende Aufstellung der Malerei vom 13. Jahrhundert bis hin ins 20. Jahrhundert hinein. Natürlich freue ich mich besonders als Mittelalterforscher, als Medievist über die Tafeln, die damals mit der Sammlung hübsch gekommen sind. Das ist ein sehr beachtlicher Bestand an Kölner Malerei. Neben Köln und München besitzt Darmstadt die drittgrößte Sammlung an Kölner Malerei. Darunter Stefan Lochner, Meister des Rostschen Altars, aber auch Meister des Aachener Marienlebens und. Alle großen Namen bis hin zu Bachtelbräun sind darunter vertreten und das sind wunderbare Stücke, die sich teilweise bis in die ursprünglichen Kirchen in Köln zurückverfolgen lassen und natürlich im 18. Jahrhundert auch sehr gut und sehr schnell verfügbar waren. Die waren schlicht unmodern. Das war auch noch vor der Französischen Revolution, dass die unmodern waren. Und im Tausch gegen eine schöne Barock-Pietà oder Barockmutter Gottes konnte man da problemlos einen Stefan Lochner erwerben. Mhm. In der Französischen Revolution dann noch extremer. Da konnten die Gebrüder Boissaret für ein Butterbrot oder einen ganz geringen Geldbetrag nicht tolle Tafeln kaufen. Die können Sie heute in München sich anschauen. Der Baron von Hübsch hat nicht nur Malerei gesammelt, der hat alles gesammelt, was man überhaupt sammeln konnte.
Der war quasi auch ein Universalist. Er hatte ein Kuriositätenkabinett verbunden mit großen Kunstschätzen.
Das war jemand, der ganz bewusst hingegangen ist und gesagt hat, ich will ein Universalmuseum errichten. Im Prinzip eine anfassbare Enzyklopädie, ähnlich der großen, die von Diderot, nur eben in Objekten. Das war auch theoretisch untermauert, was er da machen wollte. Er hatte das ganze Sein geordnet nach Kontinenten und in diesen Kontinenten das aufgesplittet in Dinge, die man für den Alltag gebraucht, in Dinge, die man braucht, um sich gegenseitig totzuschlagen, und hat das dann durchdekliniert einmal um den ganzen Globus herum. Hat in Amerika sammeln lassen, in Asien, Nordeuropa, und hat zum Beispiel dann in Köln an den Häusern geklingelt, der Patrizier, und gesagt, habt ihr nicht für mich noch ein paar alte Kleider, ein paar alte Schuhe, denn ich möchte nicht nur die indianischen und die asiatischen Kleider und Schuhe zeigen, sondern im Vergleich dazu auch die europäischen, die kölnischen. Ja, haben die gesagt, nimm's mit, sonst hätten wir es eh, heute würden wir sagen, die Altkleidersammlung gegeben. Aber er hat auf die Art und Weise die größte Sammlung von patrizischen Kleidern und Gewändern zusammengetragen, die es weltweit gibt.
Also insofern, diese Sammlung des Barons von Hübsch aus Köln passte vom Konzept her hundertprozentig nach Darmstadt. Wie kam es denn zu der Verbindung und dazu, dass Hübsch sich für Darmstadt entschied?
Also der Hübsch hatte sehr überschaubare Einkünfte. Er bezog Mieten von den Grundstücken und den Häusern, die er besaß. Damit konnte er natürlich sehr bequem leben, aber nicht diese umfangreiche Sammlungstätigkeit ausüben, die er gerne ausüben wollte. Um das zu machen, musste er auch handeln. Das heißt, er musste verkaufen. Und jemand, der nicht nur ihm gerne Dinge abnahm, sondern die auch noch bezahlte, das war halt der Landgraf Ludwig XIV. Von Hessen-Darmstadt. Und so blieb ihm das in guter Erinnerung. Er gehörte zu den Leuten, die dazu neigten, ständig neue Testamente zu machen. Das letzte Testament, das sagt, weil die Kölner Behörden so unverständlich und so dumm sind, vermache ich als erstes meine ganze Sammlung dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Wenn der nicht will, dann dem König von Preußen. Wenn der auch nicht will, dann dem Erzbischof von Salzburg und so weiter. 20 potenzielle Erbschaftskandidaten folgen dann. Der hätte ein halbes Jahr später auch wieder ein neues Testament gemacht, was ganz anders hätte aussehen können. Das war schlichtweg Glück für die Darmstädter, dass der just in dem Moment gestorben ist, wo der Darmstädter an der Spitze der Erbschaftskandidaten stand. Das war alles. Und dass der Darmstädter Fürst, der Landgraf, direkt die richtigen Leute nach Köln geschickt hat, um die Sammlung auch zu reklamieren, nämlich den Kriegskommissar. Der besaß den nötigen Rückhalt und das nötige Rückgrat, den Kölner Behörden klarzumachen, wir haben es geerbt, wir nehmen es mit. Die Kölner haben protestiert, aber es hat ihnen nichts geholfen. Es herrschte Recht und Ordnung, denn Köln war französische Provinzstadt in dieser Zeit. Sie sind heute noch sehr, sehr, soll ich sagen, verschnupft über den Weggang der Sammlung Hübsch. Aber es war nicht die einzige Sammlung, die weggegangen ist. Ein früherer lieber Kollege von mir, der Anton Lechen, eine große Ausstellung gemacht zu dem Thema Lust und Verlust, in der all die Kölner Sammlungen vorgeführt worden sind, die Köln in diesen Jahren verlassen haben. Und es sind Dutzende.
Theo Jülich, das Stichwort Verlust greifen wir gleich auf. Wir wollen jetzt Ihre zweite Wunschmusik hören. Das ist die Gruppe Yellow. Ausgesucht haben Sie einen Swing-Titel aus dem Soundtrack des Films Bodo. Filmmusik aus Bodo, gespielt von Yellow, im HR2 Kultur Doppelkopf. Der Messellaner Theo Jülich ist zu Gast, der Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, und mit ihm im Studio ist Barbara Henke. Stichwort Verluste, Theo Jülich. Wir haben ja jetzt von sehr alten Schätzen gesprochen, von mittelalterlicher Kunst, von paläontologischen Funden und ähnlichen Dingen. Hat es in der Kunstabteilung Bereiche gegeben, die von den Nazis als entartet betrachtet wurden?
Ja, es gab vor der Epoche des Nationalsozialismus eine Sammlung deutscher moderner Malerei, des deutschen Expressionismus, die fast komplett durch die Aktion Entartete Kunst beschlagnahmt worden ist und verkauft worden ist. Das sind diese Dinge, die dann nachher in so Sammlungen wie der Sammlung Gurlitt oder so dann wieder auftauchen.
Nicht? Konnte man das denn wieder halbwegs adäquat ersetzen nach dem Krieg?
Man hat nach dem Krieg systematisch versucht, genau diese Verluste durch Neuankäufe wieder gut zu machen, wieder wettzumachen. Wobei man muss sich, wenn man über die Epoche des Nationalsozialismus spricht, zwei Dinge klar machen. Einmal, das Landesmuseum Darmstadt war keine Insel der Seligen zwischen 1933 und 1945. Es war wie jede andere staatliche Behörde auch ein Vollzugsorgan des Nationalsozialismus. Mhm. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das war nicht wertfrei, sondern es war Teil des Systems. Der zweite Punkt ist, das endet nicht mit 1945, sondern wir haben nach 1945 eine Verdrängungsperiode, die mindestens nochmal 10, 15 Jahre dauert, wo wir es damit zu tun haben, dass Leute tätig sind, die versuchen, das, was zwischen 33 und 45 geschehen ist, ungeschehen zu machen in der Erinnerung der Leute. Und genau mit diesem ganzen Komplex müssen wir heute umgehen.
Sind viele Dinge verloren gegangen während des Zweiten Weltkriegs?
Also zerstört worden sind Dinge, die eher so im marginalen Bereich liegen des Museums. Der damalige Direktor August Feigl hat sehr früh schon angefangen, Dinge auszulagern. Zunächst hier in die Schlösser der Umgebung und dann mehr und mehr ins Allgäu, wie alle großen deutschen Museen das gemacht haben. Und so kommt es, dass fast komplett der Vorkriegsbestand auch erhalten geblieben ist.
Nun gab es ja noch eine Besonderheit im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Das habe ich noch von keinem anderen Museum gehört. Während des Dritten Reichs wurde heimlich, der Öffentlichkeit nicht bekannt, im Museum ein Bunker gebaut. Wo denn bitte? Und gibt's den heute noch?
Also den Bunker hat man schon versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg wegzukriegen. Wir haben das am Anfang der Sanierung auch versucht. Ja. Er widersteht. Er bleibt einfach da, wo er ist. Man kann ihn nicht wegbekommen. Das geht zurück auf eine Verordnung des Luftschutzministeriums im Dritten Reich, die dann irgendwann mal Geldmittel zur Verfügung stellten für den Kunst- und Kulturgutschutz. Und zwar für den Bau von Schutzräumen. In Darmstadt hat man das genutzt, diese Gelder abzugreifen und einen Bunker zu bauen. Das befindet sich unten gegenüber vom Rodensteiner Hof in einem Gang, der gleichzeitig Ausstellungsraum werden sollte. Und das ist ganz spannend, wenn man da reingeht, sieht man heute noch die vorbereiteten Vitrineneinbauten in den Betonwänden. Das ist aber nie so weit gekommen, da brach nämlich der Krieg dann schon aus. Nach dem Krieg wurde das Ding dann als Lager benutzt und als Lager ist es auch heute noch vorhanden.
Also nicht unterirdisch, kein Keller, sondern wenn man genau hinsieht, könnte man es als Besucher erkennen?
Das ist ganz offensichtlich. Also ich habe die Tür ist frisch gestrichen und da steht ein Schild dran und da wird die Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe, ist die schriftlich dargestellt. Das ist ganz öffentlich. Ich darf nur keinen reinlassen, weil naturgemäß kein zweiter Fluchtweg da vorhanden ist.
Ja.
Und insofern ist er nicht für die Öffentlichkeit zur Besichtigung freigegeben.
Ja.
Der große Angriff 1944 erfolgte, während in diesem Bunker die wertvollsten Stücke des Landesmuseums untergebracht waren. September 1944 und erst danach hat man die Dinge dann ins Allgäu, in die Alpen gebracht.
Dann machen wir einen Strich unter den Weltkrieg. Dann kam die Phase des Wiederaufbaus. In Ihrem Buch Alfred Messel und sein Darmstädter Landesmuseum, Geschichte und Architektur, bei Schnell und Steiner erschienen, geht es ja auch um den Wiederaufbau. Wie hat man sich denn da geschlagen? War es ein Provisorium oder würden Sie sagen, das Haus, das dann 1958 komplett neu eröffnet wurde, 1958, das war ein gutes, funktionierendes Museum?
Also man hatte natürlich für den Wiederaufbau nur eingeschränkt Materialien zur Verfügung. Das war wohl das Hauptproblem. Diese Materialien hat man gestreckt. Das ist das, worunter wir bei unserer Sanierung jetzt am meisten zu leiden gehabt haben, dass im Verhältnis zwischen Sand und Zement in dieser Wiederaufbauphase einfach viel mehr Sand benutzt worden ist, als es eigentlich für eine haltbare Wand, eine haltbare Stütze.
Also war das Material brüchig.
Ne? Das Material war brüchig und wenn man ein Loch in die Wand gebohrt hat, dann kam halt ein nicht enden wollender Sandstrom, nicht, aus diesem Loch dann da heraus, weil sich der Portlandanteil schlichtweg verflüchtigt hatte. Was damals gemacht worden ist, war der Versuch, die Architektur Alfred Messels wiederzugewinnen und auch in der Kenntnis eben dieser großen Qualität, die sie ursprünglich mal gehabt hat. Man hat aber dann sehr schnell begonnen, das, was wir heute als historistische Zutat empfinden, das heißt Stuckaturen, geschmückte Pfeiler, Pilaster, verzierte Fenster, Türen, Durchlässe, all diese historistischen Elemente hinter Wänden zu verstecken. Die Idee der Ausstellungspräsentation ist dann spätestens ab Mitte der 60er Jahre der des weißen Raumes.
Der berühmte,
wie an den Wänden.
Alles soll glatt sein und neutral sein und nüchtern, cool.
Und das große Glück, was wir haben, ist, dass die, um das zu erreichen, nicht die alten Sachen runtergeschlagen haben, sondern sie kaschiert haben hinter vorgesetzten Wänden, sodass man die wegnehmen musste und darunter eben noch die Originalsubstanz gefunden hat. Man hat, das war damals die Ministerin für Wissenschaft und Kunst Ruth Wagner, die das initiiert hat, ein Kulturinvestitionsprogramm aufgelegt in der hessischen Landesregierung, um diesen Investitionsstau, der ja nicht nur in Darmstadt, sondern auch in Wiesbaden und in Kassel und an den Staatstheatern und an vielen anderen Stellen vorhanden war, endlich mal zu durchbrechen. Und im Rahmen dieses Programms, da ist es dann auch gelungen, diese Grundsanierung des Landesmuseums anzugehen und jetzt auch erfolgreich durchzuführen.
Der Beschluss dazu wurde 2004 gefasst und dann gab es gleich wieder einen großen Streit, denn in dem höheren Flügel, dem rückseitigen, befindet sich ja das große Beuys-Ensemble, vom Meister selbst arrangiert, leider alles nicht fixiert. Viele, viele hunderte Einzelteile in Vitrinen und auf dem Boden, die liegen und stehen, alle nur so. Was macht man damit? Zumal offenbar dazugehörte auch der Teppich und die ziemlich heruntergekommene Rupfenbespannung der Wände. Es war ein Drama, darüber zu diskutieren, wie geht man, wenn saniert wird, mit diesem Block Beuys um.
Die Heftigkeit, mit der dieses Thema diskutiert wurde, hätte Beuys natürlich hell entzückt. Mhm. Er wäre begeistert gewesen. Genau das wollte er erreichen sein ganzes Leben, dass möglichst gestritten wird über seine Kunst. Und da wurde gestritten in Reinkultur auf höchstem Niveau und mit einem solchen Engagement, wie wir es vorher und nachher nicht wieder erlebt hatten. Der Streit ging letztendlich um den Rupfen an den Wänden. Wenn Sie ein Gebäude sanieren wollen und Sie müssen eine neue Klimaanlage reinbauen und Sie müssen eine neue Alarm- und Brandsicherung und all diese Dinge dann da reinmachen mit einem neuen Dach, bleibt Ihnen gar nichts übrig, als dass Sie die Räume leer räumen müssen. Und in dem Moment, wo man das macht, dann fällt der Rupfen auch von den Wänden runter. Und das hat er auch gemacht.
Und er ist nicht ersetzt worden. Heute sind die Wände kahl. Sind Ihnen eingefleischte Beuys-Freunde deswegen noch böse?
Also wir haben nichts mehr gehört, um es mal so auszudrücken. Nein, es gibt sicherlich welche, die dann sich gesagt haben, den Darmstädtern kann man eh nicht die Weisheit einflößen. Deshalb haben sie es vielleicht aufgegeben. Das mag ein Grund sein. Ein anderer Grund ist aber auch, dass ganz viele Wissenschaftler und Beuys-Kenner sich unserer Ansicht ja doch angeschlossen haben. Und es beginnt beim Beuys Estate, also bei der Witwe und den Kindern und vielen Schülern von Josef Beuys und geht hin zu den allermeisten Direktoren der großen Häuser dieser Welt, die das genau so sehen, wie wir das sehen. Und jetzt, wo man das Ergebnis sehen kann, mit einem übrigens erhaltenen historischen Teppichboden.
Inklusive gelber Strich,
inklusive den Beuys gezogen Strich, hat. Der auf einen Teil der transsibirischen Eisenbahn ist, eines Werkes von Josef Beuys. Und er wirkt, wie er sich jetzt präsentiert, doch sehr überzeugend und hat eigentlich nichts verloren, außer dem merkwürdigen Geruch, der wohl ausschließlich auf diese verrottende Jute zurückzuführen war.
Gesetzt den Fall, Theo Jülich, der Herr Direktor des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt, hat Zeit und Muße. In welchen Bereich in seinem Hause würde er gern gehen und für welches Objekt würde er sich gern mal wieder wie ein Student längere Zeit in einer Bibliothek einschließen oder zu Hause sich Ruhe verschaffen und mal wieder forschen?
Also ich forsche. Es ist nicht so, dass ich das nicht täte. Ich tue das sehr wohl und hoffe auch im nächsten Jahr die Forschungsergebnisse, die allerdings aus meinem Spezialgebiet dann sind, in Zusammenarbeit mit den Berliner Museen in Darmstadt vorstellen zu können. Ich bin natürlich derjenige, der von der mittelalterlichen Goldschmiedekunst herkommt, beschäftige mich mit Elfenbein, mit Edelstein, mit all diesen kunsthandwerklichen Gegenständen der sogenannten Schatzkunst des Mittelalters. Aber die meisten Dinge im Museum erfüllen mich nach wie vor mit einer ganz großen Begeisterung und ich habe da eine große Liebe zu den Objekten, egal ob sie jetzt aus der frühen Frühgeschichte sind, aus der modernen Kunst, der Naturgeschichte oder der grafischen Sammlung. Wenn das nicht so wäre, könnte ich auch nicht für alle den Kopf hinhalten. Das tue ich aber gerne und daran können Sie sehen, dass ich das auch alles sehr gerne mag.
Möge es so bleiben. Vielen Dank, Theo Jülich, für Ihren Besuch in HR2 Kultur. Der Doppelkopf mit dem Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt klingt aus mit A Night Like This von Caro Emerald. Und auf Wiederhören, sagt Barbara Henke.